Wir wollen heute ein Wort Gottes lesen aus dem Alten Testament, und zwar haben wir das vor vielen Jahren schon einmal behandelt. Und zwar ist es etwas viel Stoff aus dem Psalm 118. Ich möchte sehr schnell lesen, dass wir durchkommen. Psalm 118. Da heißt es: Preiset Jehova, denn er ist gut, denn seine Güte währet ewiglich. Es sage doch Israel, denn seine Güte währet ewiglich. Es sage doch das Haus Aaron, denn seine Güte währet ewiglich. Es sagen doch die Jehova fürchten, denn seine Güte währet ewiglich. Aus der Bedrängnis rief ich zu Jah. Jah erhörte mich und setzte mich in einen weiten Raum. Jehova ist für mich. Ich werde mich nicht fürchten, was sollte der Mensch mir tun. Jehova ist für mich unter meinen Helfern, und ich werde meine Lust sehen an meinen Hassern. Es ist besser, auf Jehova zu trauen, als sich zu verlassen auf den Menschen. Es ist besser, auf Jehova zu trauen, als sich zu verlassen auf Fürsten. Alle Nationen hatten mich umringt, gewiss, im Namen Jehovas vertilgte ich sie. Sie hatten mich umringt, ja, mich umringt, gewiss, im Namen Jehovas vertilgte ich sie. Sie hatten mich umringt wie Bienen, die sind erloschen wie Dornenfeuer, gewiss, im Namen Jehova vertilgte ich sie. Hast du mich gestoßen, um mich zu Falle zu bringen, aber Jehova hat mir geholfen. Meine Stärke und mein Gesang ist ja, und er ist mir zur Rettung geworden. Die Stimme des Jubels und der Rettung ist in den Zelten der Gerechten, die Rechte Jehovas tut mächtige Taten. Die Rechte Jehovas ist erhoben, die Rechte Jehovas tut mächtige Taten. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten Jahs erzählen. Hat mich ja gezüchtigt, aber dem Tode hat er mich nicht übergeben. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit, ich will durch sie eingehen, ja will ich preisen. Dies ist das Tor Jehovas, die Gerechten werden durch dasselbe eingehen. Ich will dich preisen, denn du hast mich erhört und bist mir zur Rettung geworden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von Jehova ist dies geschehen, wunderbar ist es in unseren Augen. Dies ist der Tag, den Jehova gemacht hat, frohlocken wir und freuen wir uns in ihm. Bitte, Jehova, rette doch, bitte, Jehova, gib doch Wohlfahrt. Gesegnet, der da kommt im Namen Jehovas, von dem Hause Jehovas aus haben wir euch gesegnet. Jehova ist Gott, und er hat uns Licht gegeben, bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, ich will dich preisen, mein Gott, ich will dich erheben. Preiset Jehova, denn er ist gut, denn seine Güte währet ewiglich. Wir können verständlicherweise solch einen Psalm hier nicht aus zeitlichen Gründen auslegen, wie das möglich sein könnte. Aber für uns sind ganz bestimmte Mitteilungen und Aspekte von großer Wichtigkeit, die wir da drinnen enthalten sehen. Wir möchten darum dieses Kapitel jetzt in einer gewissen Übersicht betrachten und das auch sehr schnell durchnehmen, aber es ist schon wirklich für den einzelnen Glaubenden von großem Wert, diese Dinge noch nachzuvollziehen, damit wir einen bleibenden Gewinn haben durch das Wort des Herrn. Und dieser Psalm besitzt hochwirksam prophetische Aussagen, insbesondere über die Zeit, wenn der Herr sich seines irdischen Volkes Israel wieder neu zuwenden wird. Und diese Errettung des Volkes Israel ist zugleich auch verbunden mit der Annahme Jesu als König, den man einstmals verwarf. Um die Annahme zu vollziehen, oder dass die Herzen jener Israeliten bereit werden, Christus, den Herrn, als ihren König anzuerkennen, bedient sich Gott großer und gewaltiger Bedrängnisse und des Zorngerichtes in der 70. Jahrwoche. Wir sehen, dass der Mensch nicht anders dirigierbar ist als durch Not. Und so ist es oft auch in unseren heutigen Tagen, dass Menschen nicht anders für den Willen Gottes gefügig werden, es sei denn, dass Gott Not zulässt. Die sich aber so retten lassen, sind wenige. Und zwar im Vergleich zu den vielen werden sie nur ein Überrest sein, der in der 70. Jahrwoche diese Errettung finden wird. Wir lesen das in Römer 9, Vers 27. Aber auch in der Gnadenzeit werden bei der Wiederkunft Jesu nur wenige gerettet werden. Und auch sie werden als ein Überrest bezeichnet nach Römer 11, Vers 5. Ein Überrest hat die Eigenart, für das kommende Leben zur Verfügung zu stehen. Das ist die Eigenart eines Überrestes. Und zwar, fürs Leben zur Verfügung zu stehen, nachdem der Tod geherrscht hat. Darum die Fülle des Lebens im millenäischen Reich nach Beendung der furchtbaren Tage des Gerichts in der 70. Jahrwoche. Wo, wie die Bibel sagt, bis auf den Überrest alle Menschheit ausgerottet werden wird. Wir stehen vor diesen Geschehnissen nicht in weiter Ferne. Eine Wiederholung vom Geschehnis her, wie einstmal in den Tagen Noahs, ein Überrest durfte erleben, nämlich den neuen Anbruch, den Anbruch eines neuen Morgens. Bei der Gemeinde, da starb das Samenkorn Jesus. Und dadurch unser Leben, das wir heute haben. Bei Israel starb vorher die ganze Menschheit, deshalb neues Leben. Das ist ein Unterschied, den wir uns merken wollen. Bei beiden Überresten löst nach der Überwindung der Todesmacht solches Dank und Jubel hin zu Gott. Und zwar in nicht geringem Ausmaß. Wir lesen das in Jesaja 35, Vers 10 und 51, Vers 11. Prophetisch sieht der Überrest Israels sich durch die große Drangsal gehen, wie wir das in Offenbarung 12, Vers 11 finden. Und darin alle Feinde überwinden, wie wir dies in unserem Psalm 118 von Vers 5 bis Vers 13 finden. Und diese jubeln über die ihnen gewordene Errettung, Vers 14 bis Vers 18. Und preist, dieses Volk preist den herrlichen Retter, Vers 19 bis Vers 21. Und durch die ihm gebrachte Ehre, dass sie ihm, dem Retter, zujubeln, wird ihnen eine Segnung zuteil. Sie erkennen den Stein, welchen die Bauleute verworfen hatten. Der aber, wie die Schrift sagt, zum Eckstein oder zum Haupt aller Steine geworden ist. Und in seinen Augen wunderbar ist. Vers 22 bis 23. Und darum sieht er damals schon seinen Tag und freut sich. Vers 24. Und im Wissen dieser seiner Niedrigkeit und Abhängigkeit, wie wir es in Vers 25 lesen. Und so begrüßt er lobend ihn, den Kommenden, Vers 26. Und schließt nun mit Dank und mit Anbetung, Vers 27 bis 29. Und diese Verse wollen wir ein wenig besehen. Diese Übersicht über jenes Kapitel ist wertvoll für solche, die das Wort Gottes lieb haben. In Vers 27 heißt es, Jehova ist Gott. Und er hat uns Licht gegeben. Dieses Licht empfing Israel, weil sie und insofern sie den Willen Gottes taten und Gott die Ehre gaben. Und dieses Licht weist hin auf Christus, den Herrn, der da gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Hier war Christus, der Herr, noch nicht als der Sohn Gottes offenbar geworden, aber er war es, von dem die Schrift hier Zeugnis gibt. Und dann heißt es, bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Und in diesem Verse kommt zu Recht das Verhältnis oder der Charakter des Verhältnisses Israel zu Christus in der Zeit des Überrestes hervor. Und da wird dieser Charakter, wie der Überrest zum Messias steht, klar. Und zuerst wird herausgestellt, wer Gott ist. Warum stellt hier der Psalmist, den wir mit Namen nicht verzeichnet haben, diese Tatsache so reichlich klar? Er redet ja in eine Zeit hinein, die auch die Gerichtszeit jener 70. Jahrwoche beinhaltet. Nämlich in diesen Tagen, da wird einer im Tempel sitzen, welcher sagt, dass er Gott sei, 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Aber hier wird klargestellt, dass der alleinige Gott es ist, Jehova, der El, der Starke, und sonst keiner. Diese Überwinderschar hat den, der in Israel in der 70. Jahrwoche sich in den Tempel setzt, erkannt. Das ist das Licht seiner Gnade, von der wir hier lesen dürfen. Warum gab Gott diesen das Licht? Weil sie den Willen des Herrn taten. Und dieser El, der Starke, ist der Lichtgeber, damals wie heute, Christus, der Herr. Er hat auch uns Licht gegeben, Licht seiner Gnade, dass wir Errettung und Erlösung finden durften durch seine Barmherzigkeit und Güte. Wir preisen ihn. Durch die Decke, die auf Israel lag, Wir kennen die Geschichte mit Mose. Da wandelte das Volk lange, lange Zeit, Jahrtausende in der Finsternis. Übrigens, Licht kann nur solchen gebracht werden, die in Dunkelheit oder Finsternis sind. Selbst dann, wenn wir in der Ewigkeit bei unserem Gott sein werden, wage es nicht, Gott einen Schuhkarton voll Licht zu bringen. Unmöglich. Er selbst ist das Licht und bedarf eines weiteren Lichtes nicht. So vollkommen ist Gott Licht. Aber Israel wird ganz neu, wie die Schrift sagt, Licht empfangen, weil sie über Jahrtausende Wege der Dunkelheit und der Finsternis gegangen sind. Und zwar dann, wenn sie ihn, den einst verworfenen Christus, annehmen werden. Und dann gibt Gott ihnen eine besondere Gnade. Wenn sie ihn annehmen, wenn sie in ihren Herzen bereit werden, ihn annehmen zu wollen, dann gibt er ihnen eine Segnung. Sie dürfen ihn, Christus, erkennen. Das ist ganz große Gnade. Wir nehmen heute die Dinge in der Erkenntnis Christi Jesu oft als selbstverständlich hin. Das ist aber nicht selbstverständlich. Gehen wir doch davon aus, dass die Menschheit im Großen und Ganzen bis auf einen Überrest seiner Erlösten vollständig in die Verdammnis geht. Ist das dann nicht ein Vorzug seiner Gnade, dass wir ihn, Christus, erkennen dürfen? Damals verwarfen sie unseren Herrn. Aber mit seiner Verwerfung verwarfen sie auch das Licht. Wer Christus verwirft, verwirft Leben und Licht. Jawohl, im Lichte existiert und gedeiht Leben. Und wo Leben ist, offenbart Gott sich in seiner Liebe. In der Finsternis gedeiht Tod. Das sind Grundsätze eines himmlischen, aber gerechten Gottes. Du magst nach Jahren auf einem Friedhof einen Sarg wieder öffnen. Ich übernehme jede Garantie, dass in diesen Jahren dort drin nie Leben geworden ist oder dass da Frucht hervorgekommen ist, die mit Licht und Leben zu tun habe. Der Schlüssel wird uns hier gezeigt, bindet das Festopfer, weissagt der Psalmist. Das war noch weit, weit davor. In der Zeit Davids, als dieser Psalmist hier weissagen durfte von dem kommenden Christus. Er sagt, bindet das Festopfer. Darin sehen wir in diesem Festopfer die Person unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist auch mit unserem Herrn geschehen. Und woran sich der Überrest als Gedächtnis des vollkommenen Opfers erinnern wird. Sie werden sich erinnern, diese Israeliten, an das vollkommene Festopfer, das gebunden wurde. Und das wird für Israel dann im millenäischen Reich das Dankopfer sein, von dem wir hören und lesen. Und dieses Dankopfer stimmt ihre Herzen im Millenäischen Reich zu ungeheurem Lobpreis Gott gegenüber. Nämlich für die Errettung aus dem Gericht, dass sie als ein Überrest eingehen durften in das Leben. Dieses Opfertier, von dem hier geredet ist, soll auf dem Wege der Opferung mit Stricken gebunden sein. Warum denn? Dass nur dieses Opfertier nicht wegläuft, hinaus in die Wüste, dass es nicht in fremde Hände gerät, die dieses Opfertier schonen und es am Leben erhalten, das doch gekommen war, sein Leben zu lassen für uns. Ja, für unseren Herrn Jesus sollte es kein Entrinnen geben. Denken wir zurück an die Schattenbilder des Alten Testaments. Ja, selbst das wunderbare Schattenbild Abrahams mit seinem Sohn Isaak. Für diesen seinen Sohn, da war ganz hinten, sagt die Bibel, da hinten im Dickicht, ein Witter festgehalten an den Hörnern. Den hatte Abraham stellvertretend zu opfern. Für uns ist Christus stellvertretend in den Riss getreten, stellvertretend den Tod geschmeckt. Er hat unsere Sünde auf sich genommen, damit er dort am Kreuz sterben konnte. Für alle hat es damit Stellvertretung gegeben, nur für einen nicht, für unseren Herrn nicht. Er ist der Einzige, der selbst kein Opfer hatte. Und weil es für ihn keine Erlösung gab, weil er den Tod schmecken musste, darum bringen wir ihm, wie hier in der ersten Stunde, ihm die Opfer des Lobes und des Dankes. Und er ließ sich, wie es in Johannes 18, Vers 12 heißt, ich darf den Vers lesen. In Johannes 18, Vers 12, da heißt es, die Schar nun und der Oberste, und die Diener der Juden nahmen Jesus und banden ihn. Hier müssen wir eines feststellen. Es waren Diener der Juden, sagt die Bibel, nicht Diener Gottes. Der Christus musste zwar leiden und verworfen werden von den Schriftgelehrten und Hohenpriestern. Aber wir können hier sagen, gleich dem Iskariot, wehe, durch dessen Hand dies geschieht. Der Herr Jesus ließ sich binden, weil es für ihn keinen Ersatz gab. Er war fürs Festopfer bestimmt. Und wenn wir in Johannes 19 dann lesen, dann finden wir in dem Kapitel, der Tag jenes Sabbats war groß. Es war kein gewöhnliches Opfer, nicht das Opfer des Alltäglichen, das Morgen- und Abendopfer. Nein, sondern der Herr Jesus stellt das große Festopfer dar, weil uns der Herr Jesus geladen hat in seine Gemeinschaft, in die Gemeinschaft der Herrlichkeit des Himmels. Für ihn gab's kein Ausweichen und keinen Ersatz. Warum denn nicht? Der Vater hatte ihn im Himmel und vom Himmel her den Kelch gegeben, damit er Heiland und Erlöser der Welt werde. Damit war das sündlose Opferlamm zur Schlachtung bestimmt und für den Tod geweiht. Luther übersetzt: Schmücket das Festopfer mit Maien. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir jetzt im Monat Mai sind. Aber wir sehen, wie stark doch auch Exegese bei den Übersetzungen mitwirken kann. Von Maien steht nichts im Urtext. Er hat vielmehr die Gebräuche der Maizeit gesehen. Ich weiß nicht, ob der schon was vom 1. Mai gewusst hat. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist mir unbekannt. Aber es ist jener Monat, in dem Fichten und Tannen ihre Spitzen ausschlagen im Mai und selbst die Birken frisches neues Grün hervortreiben nach der Zeit des Todes, das ist der Winter, wo keine Frucht am Baum wächst. Und deshalb hat Luther übersetzt mit Maien. Wir wissen genau, was er meint. Er will das Schmückende herausstellen an diesem Opfer. Aber wir sehen in erster Linie das Gebundensein unseres Herrn mit Stricken hin zur Schlachtung. So wie man die Schlachttiere nicht im freien Lauf durch Israel trieb, sondern wenn es hinaufging zum Tempel, da hat man die Tiere an Stricken hinaufgebracht, damit sie nicht entlaufen konnten. Und so auch hier bei unserem Herrn. Und so sehen wir dann unseren Herrn Jesus Christus am Kreuz hängen, gefesselt wegen der Freiwilligkeit seines Opfers durch die Liebe zum Vater und den verlorenen Menschen, ihnen Heil und Erlösung zu bringen, den Vater zu verherrlichen und die Seinen durch das Opfer, in welchem alle übrigen Opfer des Alten Testaments erfüllt waren, zu erlösen. Er hat das herrlichste Werk aller Zeiten vollbracht. Und darum können auch wir in die Gedanken des Psalmisten uns einschalten und sagen: Gepriesen sei er, unser Herr! Die Gemeinde ist es. Sie ist in besonderer Weise dazu gesetzt, in der ersten Stunde im Herrnmahl, im Abendmahl, dieses Gedächtnis zu bewahren und zu vollziehen. Dieses Mahl ist kein ewiges. Die Bibel redet davon, dass es nur auf Zeit sei. Durch das Feiern des Todes unseres Herrn, da verherrlichen wir und bringen ihm die Opfer des Lobes und des Dankes. Und wir müssen fragen, wie lange sollen wir es denn noch tun? Und die Bibel antwortet im Neuen Testament und sagt: bis er kommt. Und darum wollen wir es tun, seines Todes gedenken, seiner Erniedrigung, all der Dinge, die damit verbunden waren, die der Herr auf sich nahm. Wir preisen seinen wunderbaren Namen. der Überrest Israels durch das Gericht, durch das Zorngericht Gottes gerettet, wird dafür 1000 Jahre ihn, unseren Herrn, preisen. 1000 Jahre Lobpreis für die Errettung Israels im Fleische. Und du darfst als Kind Gottes, wenn du mit deinen Sünden zum Heiland gekommen bist, die Erlösung in Empfang nehmend, ihn mehr als 1000 Jahre preisen, ewiglich. Denn unsere Errettung, die Errettung unserer Seele, ist weit, weit größer als die Errettung des Leibes, des Fleisches für Israel im Millenäischen Reich. Sie werden ihn, unseren Herrn, 1000 Jahre preisen, war gesagt. Aber nicht wie bei uns, abwesend, wie unser Herr jetzt ist, sondern er wird als der verheißene König bei ihnen sein. Darum die Mitteilung des Wortes Gottes, dass er in ihrer Mitte wohnen wird. Und dennoch werden sie des Opfers gedenken. Welches Opfers, von dem hier in Vers 27 unseres Textpsalmes geredet ist? Welches Opfer bis zu den Hörnern des Altars gebunden werden musste? Ganz kurz noch etwas zu den Hörnern des Altars. Wir wissen ganz genau, dass die Darstellungen der Schattenbilder im Alten Testament wiederum Abspiegelungen der himmlischen Dinge sind. Und so ist unser wirklicher Altar in einer Hütte, die nicht mit Händen gemacht und von dem kein Recht haben zu essen, die noch dieser vergänglichen Hütte dienen. Und in diesem Tempel, da war der eherne Altar, und er hatte, so ähnlich wie hier dieser Tisch, an den zwei Ecken hoch raufgezogene Hörner. Es mögen große Stierhörner im Abbild gewesen sein, denn diese Hörner stellen Macht dar. Sie waren im Metall gleich so gegossen, zwei solche Hörner am Altar. Jawohl, diese Hörner bedeuten Macht. Wenn man einem Stier die Hörner beseitigt, dann ist die wesentliche Waffe entfernt. Die Mächtigen des Altars und des Tempels waren die Priester und die Hohenpriester. Der Herr Jesus ließ sich binden und unterworfen sein, wie weit? Bis zu ihnen, den Mächtigen, den Hörnern, zu den Hörnern, in welchen aber kein Heil war. Denn längst hatte der Herr Jesus den Tempel letztmals verlassen, um ihn nie mehr zu betreten. Damit war der Tempel, in denen noch viel religiöser Betrieb von morgens bis in die Nacht hinein lief, verweist. Der Herr war nicht mehr darin. Deshalb musste dieser sichtbare Altar und der Tempel zerstört werden. Ein Hinweis auch auf seinen Leib, um nach 3 Tagen den geistlichen Tempel aufzurichten. Warum? Weil nun Christus das Horn des Heils geworden ist. Von den Opfern des Alten Testaments praktisch zur Ruhe gekommen. Zur Ruhe gelangt wird Israel in tiefen Frieden und in göttlicher Gerechtigkeit. 1000 Jahre Friedensfest feiern und kein Feind wird sie für 1000 Jahre schrecken. Warum denn? Weil das Opfer dieses Festes gebunden worden ist, dass es nicht entlaufen konnte bis an die Hörner des Altars. Das Friedensfest war in Israel ein Dankesfest und für uns das Dankesfest durch das Opfer Jesu am Kreuz. Für Israel, dem irdischen Volk Gottes, diesem herrlichen Volk, welches Gott durch seine Gegenwart herrlich gemacht hat, blieb Vers 27 bis 29 nur noch eins übrig, die Anbetung. Wie wir es in Vers 28 finden. Dort kommt Anbetung Gott entgegen, wie Gott es haben möchte. Aber auch wir wollen uns heute fragen, wie oft bringen wir Gott Dank dar für die Errettung und Erlösung, die wir in seinem Blute gefunden haben. Die Auffassungen der Gläubigen über viel oder wenig mag recht unterschiedlich sein. Über das Brechen des Brotes aber sagt die Schrift, so oft ihr dieses Brot brechet und den Kelch trinket, so oft nicht so selten. Denn dieses Bringen unseres Dankes Gott gegenüber ist die Wertschätzung, wie wert wir das wahrhaftige Opferlamm Christus, welches unsere Seelen errettet hat, wert haben. Da genügt nicht ein theologisches Herumreden. Das ist für Gott eher noch Sünde. Sondern Jakobus sagt, dass die Täter des Wortes die Verheißung empfangen. Darum tun wir's allsonntäglich und räumen unserem Gott auch in unserem Zusammenkommen die erste Stunde ein. Nur, dass wir wissen, warum. Dass das nicht aus der Luft gegriffene Dinge sind, sondern dass wir unseren Herrn wertschätzen möchten, wie wir es nur können. Es ist überhaupt jetzt zum Abschluss die Frage an uns, ob der Herr Jesus schon vermocht hat, uns durch eine Bekehrung in seine Errettung einzuschließen. Ich darf es umgekehrt sagen, weil es dann den Nagel noch härter auf den Kopf trifft. Es ist schlecht, wenn man Nagel in die Wand schlägt und trifft die linke Hand dabei. Habe ich mich Christus bereitgestellt mit meinen Sünden? Bin ich bereit gewesen, zum Kreuz zu kommen? Endlich ehrlich zu werden vor Gott, der ohne dies alle meine Sünden kennt? um mich ihm auszuliefern, der für mich alles gegeben, alles getan hat.
Wenn nicht, bist du verloren.
Wenn du nicht zum Heiland kommst, bleibst du verloren. Nicht ein wenig, sondern ganz.
Und ich darf jetzt noch etwas sagen. Wenn du das Wort des Evangeliums, der frohen Botschaft gehört hast und hast den Heiland nicht eingelassen in dein Herz, dann wird dich in der Ewigkeit ein hundertfaches Gericht treffen. Nicht alle Menschen haben die Möglichkeit gehabt, das Evangelium seiner Liebe und Gnade zu hören. Was meinen wir, welch eine Verantwortung wir haben, Christus den Herrn gepredigt bekommen zu haben und ihn nicht in unser Herz einzulassen. Gericht und Strafe sind die Folge. Wir können selbst niemand erretten. Das sagen wir gleich vorweg. Was wir können, hat der Herr Jesus uns gezeigt, in aller Schwachheit dir den Weg der Erlösung zu zeigen. Und wenn es sein muss, denselben Gang zum Kreuz wiederholt zu gehen, damit du errettet wirst. Das wollen wir gern mit dir tun, wenn du noch nicht errettet bist. Aber wir bitten ganz herzlich, wer noch nicht weiß, dass er errettet ist, der soll heute hier zurückbleiben und soll jemand dieser Brüder hier ansprechen, kann auch eine Schwester ansprechen, die Schwester kommt dann schon, um Erlösung im Blute des Lammes zu haben. Das Festopfer ist zwischenzeitlich geschlachtet. Christus ist für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben. Wir preisen seinen Namen dafür, denn durch ihn haben wir nun Licht. Licht seiner Gnade und das Licht seiner Liebe empfangen in unsere Herzen. Durch den Starken, den Ill, den Mächtigen. Und wir fordern alle auf, betet ihn an. Amen.